Gleich geht's los mit Fest und Flauschig. Das ist die letzte Chance, Juhu Auto kennenzulernen, bevor die cool sind. Juhu Auto. Deine easy Gebrauchtwagen-Findemaschine. Einfache Suche, flexible Finanzierung, zuverlässige Händler. Bei Juhu Auto findest du ganz easy das richtige Auto. Lerne jetzt Juhu Auto kennen und finde deinen neuen Gebrauchtwagen auf juhu.auto.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, ich geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gereckert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Olli, bist du's?
Erstmal mit dem Lachen in die Sendung.
Das gibt's doch gar nicht. Ja, einfach mal lachen. Es ist Kalenderwoche, ja, 22. Sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn hier für eine Stimmung? Herr, was ist los? Was machst du denn?
Was die Mittwochsendung ist, was ein schöner Wochenbeginn ist. Mir geht's einfach gut, einfach mal aus persönlichen Gründen. Und ich möchte einfach mal nur für mich mit dem Lachen die Sendung beginnen. Und ich finde, was ist nichts Verwerfliches dran, wenn es mir mal gut geht heute. Jan, dir geht's aber auch gut. Du bist auf Betriebsfahrt. Reden wir nicht über mich, reden wir über dich.
Nein, ich ganz, ganz langsam. Erstmal Kalenderwoche 22. Wir haben heute den 1. Juni. Es ist ein neuer Monat. Ein neuer Monat ist wie ein neues Leben. La, 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 la. Also heute fangen wir nochmal von ganz von vorn an. Heute wird der Counter auf Reset gedrückt. Heute wird der Tacho nochmal auf Null, nochmal genullt. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Es ist Juni, es ist Kalenderwoche 22. Wir haben die Möglichkeit, nochmal ganz neu zu starten. Das machen wir heute auch, Olli. Ich sag das ganz ehrlich, ich habe dich angelogen letzte Sendung. Ja. Ich bin gar nicht in Berlin mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
Oh Mensch, und alle haben wirklich, da steht heute eine Fantraube vom Artemis mit Autogrammheften und will natürlich dich jetzt irgendwie und deine Truppe da treffen. Aber es war natürlich nur geschwindelt. Weil manchmal, ganz manchmal, haben wir so ein Stilmittel, das nennt sich Ironie. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zu oft verwenden. Ich bin aber immer dankbar, wenn es von den Hörern bemerkt wird.
Ja. Ja, es war nicht nur Ironie, es war einfach auch blinde Lüge. Mhm. Ich habe mich da so alter Wehrmachtstaktiken bedient. Ist ja wieder sehr im Mode Militarismus. Einfach so ein bisschen Camouflage, so ein bisschen Nebelgranaten werfen, den Feind getäuscht. Mhm. Ich bin natürlich nicht nach Berlin gefahren mit meinen Kolleginnen und Kollegen, sondern in die komplett andere Richtung. Wir befinden uns zurzeit in Paris. Die ganze Firma ist nach Paris gefahren. Ich habe gesagt, wir fahren nach Osten. Da haben sie natürlich an der A2 gestanden, die Paparazzi mit ihren langen Teleobjektiven. Und haben gewartet, wann kommt der Bus mit dem Team von, oder die beiden Busse, muss man ja sagen. Habe ich erst gedacht, wir kommen mit zwei Bussen, aber es gab einen Doppeldeckerbus. Wir sind mal nach Paris gefahren mit der ganzen Firma, weil unser Trompeter Christian, alte Hülshaus, der wohnt in Paris, der hat uns alle eingeladen.
In seine WG,
Maisonette-Wohnung, der hat zwei Zimmer hier in Paris und der wohnt hier und hat gesagt, kommt alle bei mir vorbei. Jetzt sind wir mit 60 Mann hierher gefahren. Wir machen richtig einen drauf. Und bevor jetzt die ersten Leute sagen, hey, ist aber Verschwendung von irgendwie Gebühren oder sowas. Nee, nix da. Wir haben ein Preisgeld gewonnen im letzten Jahr. Haben wir einen berühmten Preis bekommen. Und das Geld haben wir gewinnbringend angelegt in Wirecard-Aktien. Und wir haben auch ein kleines bisschen in andere Unternehmen, die derzeit derbe abgehen, investieren. Das Geld haben wir vervielfacht und sind von dem Preisgeld jetzt hierher gefahren. Also wir haben keinen Cent ausgegeben von irgendwelchen Geldern, die uns nicht gehören.
Wie darf ich mir das vorstellen, wenn du mit deinem Team vom ZDF Magazin Royal unterwegs bist? Bist du da, weil du ja schon der Älteste mit bist, so ein bisschen der Grandpa schon, der sagt, na los, also Kinder, natürlich, ich fahre mit euch Achterbahn. Ja. Oder bist du da jung, hippelig und versuchst mitzuhalten? Welche Rolle nimmst du innerhalb des Teams ein, wenn du nicht vor der Bühne stehst? Bist du der eindeutige Chef oder ordnest du dich unter, lässt du die anderen nach vorne? Bist du mehr so ein Thomas Gottschalk schon für die, der so ein bisschen so... Wie war das früher, der von Harald Schmidt? Die Kinder hört man beim Schmidt, da haben wir das noch so gemacht.
Exakt das mache ich. Ich versorge diese jungen, gierigen Mitarbeiter, die sind wie so kleine Vögelein, weißt du, die blind in den Nestern hocken und dann nach den Würmern gieren, die Mutter oder der Vater Vogel dann da so reinbringen und ihnen in den Hals stopfen. So ein bisschen fühle ich mich so. Ich bringe natürlich alte Anekdoten mit. Klar, wer ist mit wem zusammen? Warum gibt es diese Unternehmenskonstruktion nicht mehr? Wie war das damals mit Raab und Schmidt? Ich weiß es alles auch nur aus dritter Hand, Erzählungen und Gerüchten aus irgendwelchen News, Groups aus den 90er Jahren, ich weiß es natürlich auch nicht selber, aber ich erzähle ihnen das einfach.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass ich mich da sehr unterordne, weil ich selber rausfinden möchte, wie ist die Hierarchie im Betrieb, wenn ich nicht dabei bin. Und dann werden die Leute, die sich als Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen an die Spitze gespielt haben, gnadenlos von mir weggebissen oder einfach auch rausgeschmissen. Da werde ich dann mit Disziplinarmaßnahmen gegenarbeiten, um das, also die Hierarchie zu brechen. Man muss erstmal einen Tag observieren und ich muss sagen, der Tag begann heute sehr früh, um 6.30 Uhr haben wir uns getroffen, wir sind mit dem Bus losgefahren, Doppeldeckerbus, habe ich mich direkt gefreut, als ich angekommen bin. Ich war Punkt 6.30 Uhr da, in Wirklichkeit sind wir natürlich nicht um 6.30 Uhr abgefahren, sondern um 8, weil wir sind ja viele Musiker,
ja, ja.
Das Orchester ist auch mit und so und da wusste schon Susi, liebe Grüße, Susi Angelman ist die Macherin, die das alles organisiert hat, die im Grunde, ohne die würde überhaupt nichts funktionieren, die einzige strukturierte Mitarbeiterin, die hat die ganze Reise gebucht, die hat Lunchpakete selber geschmiert, wir haben alle so eine Plastiktüte bekommen mit Äpfeln drin und mit Bananen und so und das Orchester, wir haben gesagt, um 6.30 Uhr, Punkt. Ich habe allen gesagt, seit Monaten, Punkt 6.30 Uhr, weil ich wusste, das Orchester kommt um verschlafen, trudeln die ersten so um 7.45 Uhr ein.
Die sagen Musiker riesen, wieder, sorry. Ne?
Ja. Ja, und es war exakt genauso. Ich stand als Einziger um 6.30 Uhr da. Da kamen als erstes die Journalistinnen und Journalisten. Waren gestern Abend noch irgendwie auf einem Bankett, haben da irgendwie Frank-Walter Steinmeier die Hand geschüttelt, haben mit Olaf Scholz parliert und so, wie was Journalisten halt so machen. Dann, die waren als erstes da. Dann kamen die Autorinnen und Autoren, die jüngsten Unerfahrenen zuerst, weil die haben natürlich viel zu verlieren, die wollten irgendwie sich an die Abfahrtszeit anschmiegen. Dann kamen die etwas Erfahreneren, die auch schon so, hier El Hotzo und diese ganzen Kultigen, die kamen dann so...
Ach ja, die sind auf.
Ja, weißt du, die kamen ein bisschen später und erst dann kamen die Musiker, 7.45 Uhr. Und
sind
dann um
die Musiker denn innerhalb des Teams richtig integriert und auch akzeptiert oder sind die so ein Fremdkörper innerhalb der Redaktion, nein, weil sie ja nur die Musik machen? Sind die auch, sind die so innerhalb der Gruppe, sag ich mal, schon so verwachsen?
Nee, man muss sagen, die Musiker sind selbst in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Klangkörper, dem Orchester, sind die nicht richtig integriert. Im Grunde genommen sind es eigentlich 16 Einzelplayer.
16 Söldner.
Nicht Söldner, nee, das ist auch so ein ganz fragiles Ego-Mobile. Das ist wie früher beim Radio, da war das auch so. Da sind Leute, die aufeinander angewiesen sind, aber intern gibt es natürlich eine Hackordnung, die nochmal parallel zur Hackordnung innerhalb des ZDF-Magazin-Teams stattfindet. Okay. Ansonsten muss man sagen, für alle Leute, die es interessiert, wir geben nach außen immer durch, dass wir flache Hierarchien haben. In Wirklichkeit ist es eine super strenge Hierarchie. Es wird gesiezt im Betrieb und die Schwächsten werden natürlich als erstes niedergemäht. Und jetzt bin ich hier, ich bin wirklich gerade vor 5 Minuten ins Hotelzimmer reingekommen.
Ja, du bist richtig aufgedreht, weil diese Reise ja jetzt losgegangen ist.
Nee, ich hab mich mit niemandem unterhalten, ich habe mich in mein Handy zurückgezogen.
Ja.
Ich habe mich wahnsinnig geärgert, an der belgischen Grenze war der Empfang für eine halbe Stunde schlecht. Da ist die Laune direkt in den Keller gegangen. Ich habe zweimal das Notfallklo, liebe Grüße an Thomas, unseren Busfahrer, der hat gesagt, Klo nur im Notfall. Kannst du dir natürlich vorstellen, nach einer Viertelstunde waren die ersten auf dem Klo, es war natürlich gar kein Notfall. Die hätten auch schön nochmal im Betrieb pinkeln gehen können oder auf groß müssen. Ich habe recht früh... Als wir kurz vor Aachen waren, habe ich so einen richtigen Kavenzmann da rein in die Notfalltoilette reingesetzt, um einfach mal so.
Hast du noch mal einen reingesetzt?
Ich habe mal so richtig. Damit das ganze Erdgeschoss vom Doppeldeckerbus war im Grunde genommen deswegen gar nicht zu benutzen eigentlich. Also ab Aachen war der Gestank
unerträglich. Das war ja schon wieder so eine Alpha-Mann-Demonstration.
Das war so eine Alpha, einfach wie so ein Hund, einfach so eine Marke gesetzt. Und jetzt bin ich hier in Paris. Ich war noch nie in Paris, muss ich sagen. Gibt es irgendwas, was man sich hier anschauen sollte?
Den Louvre. Ins Louvre solltest du mal gehen.
Da hat jemand eine Torte an die Mona Lisa geworfen.
Wirklich?
Ganz frische Meldung. Wurde schon gewitzelt. Hö, ist es irgendwie Tim Wolf? Der ist nämlich Tim Wolf, der älteste Mitarbeiter ist, glaube ich, Tim Wolf, Ex-Titanic-Chefredakteur und der ist weit über 70.
Der arbeitet auch bei dir, oder was?
Was er arbeiten kann man das ja nicht nennen. Nee. Der lässt sich herab zu uns und segnet uns mit seiner Präsenz. Arbeit ist das ja im Grunde für ihn nicht. Er ist da und wir können an seinen Zitzen die Milch trinken. Das ist so das, was er macht.
Ja, nee, und ich danke dir für diesen spannenden Einblick mal in die Filmhierarchien. Wir wollen jetzt das Publikum aber nicht allzu sehr einschläfern. Ja. Es ist die Mittwochssendung, es ist die kurze aktuelle Sendung, wo es auch um aktuelle popkulturelle Themen geht. Ich habe gestern Ben Kenobi mir angeguckt.
Wumbi Kumpi Nobi
habe ich mir
angeguckt. Ist das nicht das Neue von Knossi? Das ist ja nicht auch mit Wumbi Kumpi Nobi gerade sein Garten am machen?
Ja, und es ist tatsächlich die Serie, auf die man ja gewartet hat als Star Star Wars Fan. Ich glaube, das ist auch was für dich. Die ersten beiden Folgen haben mir ausgesprochen gut gefallen. Viel besser als Boba Fett. Es ist wirklich gut. Ewan McGregor ist dabei und das der Cliffhanger am zweiten, nach der zweiten Folge. Ich sage nur, Darth Vader is coming. Ne? Also mehr nicht muss man nicht sagen, das weiß man aber ja generell auch. Er spielt zwischen Episode 3 und 4 und es ist eine wirklich bis jetzt spannende Szenerie und ich bin ja immer so interessiert, also beziehungsweise man guckt ja immer diese Disney-Produktion inzwischen mit dieser Political Correctness, also Politik, die so fahren, dass die immer darauf achten, dass alles irgendwie, das ist so gut umgesetzt alles, dass mich da nichts nervt oder ich irgendwie was aufgesetzt finde. Zwei Folgen bis jetzt gesehen, ich sag ja und bin absolut begeistert davon gewesen. Hat irgendwie, ich fand nach Boba Fett, habe ich gedacht, vielleicht reizen sie das aus. Es sind noch drei neue Star Wars Serien geplant und mich nervt das so ein bisschen, dass so franchise-mäßig da alles wegproduziert wird. Aber das macht gerade wirklich einen guten Eindruck, kann ich nur sagen. Eure Meinung würde mich auch...
Oberfett.
Giovanni de Kenobi.
Wo wir gerade beim kultigen Alternativ-Cinematic-Universe von Star Wars sind, was ja viele für immer noch so, gerade so im festangestellten Milieu, wird das ja auch für so eine alternative Subkultur gehalten. Das ist natürlich das Milliarden-Super-Franchise. Und vor allem ein großer Fan ist, wer ist es? Ein bayerischer Spitzenpolitiker namens Markus Söder. Ich habe mich ein bisschen eingelesen auf der Fahrt in die Biografie von Markus Söder. Ein riesiger Star Wars-Fan überhaupt. Oh, der hat ja auch mal so die bayerische Space Force und sowas gegründet, Bayern im Weltraum, auch ein riesen Star Trek-Fan, gelernt, promovierter Jurist, geboren 1967, also der ist 7 Jahre jünger als älter als du nur, der ist also quasi in seinen besten Jahren eigentlich und ich habe mich deswegen eingelesen auf der Busfahrt, zum einen, weil er natürlich gelernter Fernsehredakteur ist, er ist zwar Jurist promoviert, hat danach aber als Fernsehredakteur als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, er ist also quasi mir sehr nah, branchenmäßig und ich bin gespannt. Wir werden, glaube ich, vor der nächsten Bundestagswahl eigentlich eine der größten Schlachten ever, auch außerhalb des Star Wars Cinematic Universe, erleben. So ein bisschen so wie die Rebellen gegen diese großen Roboter-Elefanten.
So wie Sinanji gegen Bösemann.
Ein kleines bisschen, ja. Es wird eine Riesenschlacht geben und zwar zwischen Friedrich Merz und Markus Söder. Ich kündige das jetzt schon mal an, dass ihr euch schon mal Tickets organisiert, dass ihr euch schon mal vorbereitet mental darauf. Weil Friedrich Merz denkt, er hat alles erreicht. Er ist, glaube ich, 69, hat BlackRock durchgespielt. Er hat Angela Merkel weggebissen. Er hat die ganzen jungen Hüpfer alle raus vertrieben aus der CDU. Jetzt will Friedrich Merz angreifen. Er will der nächste Kanzler werden, weil Olaf Scholz, nachdem er, glaube ich, Luisa Neubauer hat er, glaube ich, der Totenkopf-SS zugeschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also er hat, glaube ich, gesagt, alle Leute, die sich für Umwelt interessieren, sind Hitler Faschisten, hat Olaf Scholz gesagt, beim Katholikentag. Warum auch immer er das da gesagt hat, aber das ist das, was er gesagt hat, jetzt mal paraphrasiert. Und ich glaube nämlich, dass Olaf Scholz schwächelt. Ich gebe dem noch 16, 17 Wochen, dann ist er weg und dann gibt es Neuwahlen. Mhm. Und dann denkt Friedrich Merz, er kommt, aber er hat nämlich die Rechnung gemacht, ohne den Markus Wankenobi aus Nürnberg-Schweinau, da kommt er nämlich her, so heißt der Stadtteil auch noch, okay. Den großen Markus Söder. Und der wird nämlich Friedrich Merz auf den letzten Metern wegbeißen und deswegen habe ich mich eingelesen in dessen Biografie, um vorbereitet zu sein, weil wenn der Kanzler ist, was ziemlich sicher ist, dass Markus Söder Kanzler wird, niemand steht ihm da mehr im Weg, dann muss man sich darauf einstellen, auch wenn man in den Medien arbeitet, auch wir in der Privatwirtschaft hier bei Spotify, müssen uns dann anschmiegen an das System Söder und da müssen wir bestehen lernen in diesem System, weil da ist wirklich Survival of the Söderist, heißt es dann nämlich.
Okay. Es ist euer Polit-Kabarett-Podcast immer noch, hier mit Volker Pispers.
Ich hab's mal kurz gedroppt. Ja, ich habe lange nichts Politisches mehr gemacht. Ja. Ich wollte mal jetzt hier aus Paris, ich suche mir schon eine Wohnung hier im Exil, falls Markus Söder Deutschland übernimmt. Ich bin dann wie Daniel Cohn-Bendit einfach in Paris.
Wirst du das Land dann verlassen, ja?
Ich werde das Land verlassen und wie Andreas Bader, als er gesucht wurde, hänge ich in Cafés rum und warte darauf, dass ich das BKA findet. Aber
warten wir mal ab, ob da. Also ich meine, wenn Donald Trump auch wieder in die Macht kommt, dann ist das auch alles nur halb so
mega
schlimm.
Geil, Markus Söder und Donald Trump und dann noch irgendwie hier Le Pen oder Melanchthon in Mélenchon.
Und die Welt ist in besseren Händen.
Ja, die Achse Putin, Söder, Trump, Le Pen, oh, das wär's.
Das wär's.
2024 und wir zwei mittendrin. Naja,
wusstest du eigentlich,
Politik.
Ich muss auch noch mal kurz eine Sache zu, ganz wichtig zur letzten Sendung nachholen, Jan. SS ist der offizielle Abdruck auch in der für Schwangerschaft, hat man mir geschrieben. Und das wird auch in der Medizin oder generell so behandelt, dass man ja. SS zur Schwangerschaft sagt. Und noch besser ist, NS ist die offizielle Abkürzung für Nabelschnur. Also das ist beides tatsächlich so. Deswegen habe ich mich da, also hätte ich mich da gar nicht echauffieren können. Es wird beides so abgekürzt, auch wenn. Ja.
Also falls ihr gerade irgendwie, falls euch der Rechner hops genommen wurde von irgendwelchen Schnüffelbeamten zurzeit und die Hakenkreuze bei euch erwischt haben oder NS-Ruhen oder sowas, einfach vor Gericht sagen, es heißt Nabelschnur. Ich bin NS-Verherrlichung. Ich habe Nabelschnur verherrlicht. Warum? Ja, was spricht doch gar nichts dagegen? Und warum haben sie überall die SS-Zeichen? Ja, Schwangerschaft.
Ja, kannst du, gut, habe ich den ganzen Faschus jetzt wieder Tipp gegeben, hätte ich nicht sagen dürfen. Ne?
Rechtstipps, Rechtstipps für Rechtsextreme von Olli Schulz. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen. Ich habe in der letzten Sendung meinen Sextraum mit Barbara Schöneberger geschildert. Das war misogyn. Das Problem ist aber, es war halt leider echt ein echter Traum. Okay. Aber es war misogyn. Aber ja, war es vielleicht, aber es war leider auch ein echter Traum.
Das klingt wie so ein Fußballer von Barcelona, der wahnsinnig viel Geld verdient.
Misogyn.
Ja, egal. Ja. Jan, es ist Mittwochs und du weißt, was es bedeutet.
Was denn?
Mittwoch mit Jan und Olli. Hardrock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Kommen wir heute zu einer Band, die ich euch vorstellen möchte. Wenn ihr
ja, stopp, ich hab noch was. Bevor du, pass auf, stopp ganz kurz.
Ja.
Achtung.
Ja, hallo, hier ist der Olli Gerre von Tankard und viel Spaß mit Metal am Mittwoch. Olli Schulz und Jan Böhmermann. Stay Heavy.
Geil, Alter, Gary Tankard, Alter.
Ja, aber das ist noch nicht alles, Olli. Pass auf, wir sind bei Metal am Mittwoch. Ich bin's doch, dein alter Kumpel Jan. Ich habe mich richtig vorbereitet auf Metal am Mittwoch. Ist auch meine Rubrik. Auch ich habe was zu sagen. Es geht weiter hier.
Hey, hier ist Mille Petrozza von Creator und ihr hört Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Mille! Wie geil. Ja, den wünsche ich mir sehr auch nochmal in unsere Sendung. Du bist ja auch sehr Metal interessiert. Aber mit Mille hätten wir wirklich sehr viel Spaß, ganz ehrlich. Das würde dir wahnsinnig Spaß machen. Außerhalb von Metal hat Mille auch von vielen anderen Sachen noch Ahnung. Wirklich, sollten wir uns mal in die Sendung einladen. Achtung, ich muss gleich niesen, bevor es jetzt weitergeht.
Achtung, jetzt kommt der Olli Schulz niest. Warte, wo ist er?
Er kommt nicht.
Wo ist er denn?
Er kommt gerade nicht.
Der muss raus, wenn der Nieser nicht den Körper verlässt, dann ist das ein richtig. Oh, hab ich letztens. Pass auf, das krieg ich nie wieder aus dem Kopf. Der Lukas von Deine Freunde, kennst du die Band Deine Freunde, ne?
Ja.
Kennst du? Habe ich letztens irgendwie in einem Podcast gehört. Der hat gesagt, wenn man gleichzeitig rülpst und pupst.
Kommt Land
oder
mit.
Niest und pupst. So, niest und pupst, dann ist das wie wenn der Körper einen Screenshot macht.
Das ist nicht schlecht.
Macht der Körper einen Screenshot, wenn man niest und pupst.
Das ist ziemlich gut.
Das ist richtig gut. Richtig der Körper gut. Macht einen Screenshot.
Ja, läuft das hier alles noch? Genau, es läuft hier alles noch. Und,
wir sind bei Metal am Mittwoch, Entschuldigung, was war
Es geht heute um eine Band, der Sänger ist schon seit längerem tot. In den 90er Jahren haben sie ihr Image. Seine erste Band hieß Carnivore, Hardcore-Metal-Band aus New York gewesen.
Klar.
Menschenverachtende Texte gewesen, sehr furchtbar. Viel angeeckt. Die erste Tour seiner Nachfolgeband Type und Negative musste Pete Steele absagen, weil die Antifa und auch viele andere befürchtet haben, dass der Typ irgendwie rechte Tendenzen oder ähnliches hat. Im Laufe der Zeit hat sich aber bei vielen eigentlich eingestellt, dass Pete Steele einfach ein ziemlich schwieriger, aber auch ziemlich kluger Kopf gewesen ist, der einfach nihilistische Texte geschrieben hat, der wahnsinnig gerne provoziert hat und der wirklich auch sein Innenleben zur Schau gestellt hat wie niemand anders. Leider ist er vor 10 Jahren gestorben, viel zu früh. Ich habe so viele Erinnerungen. Ich bin damals zur ersten Tour nach Groningen gefahren, um Type O Negative zu sehen, weil es in Deutschland verboten wurde, die Tour. Und wir standen dann da, Pungent Stench, österreichische Death-Metal-Band, sollte Vorprogramm machen. Ich war mit 4 Kollegen da und gehe in Backstage rein und Pete Steele, der 2,5 Meter große Mann, ein urgewaltiger Typ, sitzt vor einem Fernseher, schaut holländisches Fernsehen und wir stehen da und fragen ihn, warum die Show ausfällt. Der Typ vom Pungent Stench hat uns so Backstage mitgenommen und dann kommt Pete Steele zu uns, schüttelt uns die Hand, entschuldigt sich dafür, dass das Konzert nicht stattfinden kann und die ganze Geschichte um diese Band ist so umfangreich, ist so interessant, interessant. Und ja, ich vermisse immer noch die Musik von Type O Negative, beziehungsweise sie haben 6 fantastische Alben rausgebracht, wobei mir persönlich das allererste Album am besten gefällt. Und davon hören wir auch einen Song. Den müsst ihr euch anhören. Es ist 12 Minuten 36. Ein Song, es ist ein Seelen...
Lohnt sich, aber es lohnt sich. Es ist wirklich...
Unsuccessfully Copying the Natural Beauty of Infidelity von der ersten Platte Slow, Deep and Hard. 12 Minuten 36. Ein Song über eine toxische Beziehung und der Refrain geht halt I know you fucking someone else. Und das singt er da. Und es ist abgründige Musik und es ist Musik, wie sie so nicht mehr gemacht wird. Und ich könnte jetzt unfassbar lange darüber reden, weil diese Band auch mit einem meiner besten Freunde zusammenhängt, der gestorben ist, von dem ich schon öfter mal erzählt hat hier, mit dem ich zusammen, durch den ich auch diese Band entdeckt habe. Leute, die politisch sehr korrekt sind, werden in dieser Geschichte der Band, in den Texten sehr viel nicht cool finden und sagen, aber ganz ehrlich, wenn man sich dann noch weiter beschäftigt, weiß man, dass das ein streitbarer, aber wirklich interessanter Charakter war und ich Type O Negative unfassbar verehrt habe, vor allem für die ersten 3 Platten, Oktober, Rust, Bloody Kisses und Slow, Deep and Hard. Und dieser eine Song reicht heute, weil es ist eine Urgewalt von Song.
Er ist vor allem 12 Minuten lang, also es muss ja wohl reichen. Liebe Grüße an Pete Steele, ich bin auch ein Riesenfan und ich...
das war's.
Type O Negative.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Ja, aber merkst du, wie ich eigentlich meine Musikbusiness, meine Showgeschäftkontakte, wie ich hinter dir herlaufe wie so ein Balljunge und einfach einen Drop nach dem anderen einsammle und in der Metal-Szene
vielleicht
quasi...
Vielleicht, weil du irgendwas wieder gut machen willst.
Was denn? Was noch kommt vielleicht? Nee, ich will das... Weißt du, was mein geheimer Plan ist, Olli?
Na?
Erstmal möchte ich, dass dein Name in der Metal-Szene noch bekannter wird, als er ohnehin schon ist.
Leute wissen, weißt du was, eine Sache, richtige aktuelle Metal-Fans wissen natürlich, ich arbeite hier vor allem die 90er, die 80er und die Nullerjahre durch und im aktuellen Metal, da bin ich nicht so... Ich höre immer noch gerne eine Halloween, ich höre die neue Creator, ich höre mir immer noch Destruction an und so eine Bands, aber ich bin ehrlich, es gibt so Bands, die jetzt so angesagt sind, da komme ich einfach nicht ran so. Und es gibt auch Metal-Bands, die ich scheiße finde. Gab's auch immer. Aber Metal ist die Macht, eine der ehrlichsten Musikrichtungen, die es gibt.
Ja, und was mein geheimer Plan ist, dass du eines Tages, dass wir das hinbekommen mit mehr Metal-Lobbying. Also, dass, wenn alle Frontmänner dich kennen, wenn du wirklich so ein, hast du auch schon für Olli, durftest du auch schon für Olli Schulz für Metal am Mittwoch was einsprechen? Ja, auf jeden Fall, ich auch. Und dass einige Leute dann neidisch werden untereinander, wenn sie es noch nicht durften und sowas. Und dass ich wirklich die Top-Notch-Artists bekomme. Und dass du eines Tages, und pass auf, das ist der geheime Plan, bei irgendeinem 3, 4, 5 Jahre von jetzt, Wacken, Headliner Olli Schulz. Und zwar gar nicht, du musst gar nichts machen, sondern du sitzt einfach nur auf der Bühne und wirst einfach von so 50.000 Pommesgabeln einfach nur angebetet. Weißt du, so eine Art, weißt du, wie so ein hawaiianischer Gott oder sowas.
Der Metal-Messiah.
Ja, genau. Und man weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie hat sich dann so diese Metal-Szene konzentriert in dieser einen Figur, Olli Schulz, der selber gar kein Metal macht, der ist eher Singer-Songwriter, bisschen nachdenklich unterwegs. Aber die Metal-Gemeinde, sie liebt ihn, weil sie weiß, er ist so eine Konstante, eine Metal-Konstante.
Eine Konstante im Metal-Bereich.
Die Mutter Teresa des Metal eigentlich.
Die sind auch immer Metal-Fans und auch loyal. Du kannst auch sich die Metal abgewandt haben, so wie Michael Kiske von Halloween. Der mit
Michael Kessler? Michael Kessler, der mit der großen Nase?
Kiske, der Halloween-Sänger, der eine Zeit lang auch gesagt hat, naja, ich will damit nichts mehr zu tun haben, um diesen ganzen Satan-Scheiß, weil er hier, zu Gott gefunden hat, wie viele auch zu Gott finden. Und er will nicht, dass die Menschen, Texte menschenverachtend sind. Ich habe sowieso gehört, dass das alles Christen sein sollen. Ich kenne immer nur Stryper, das war eine christliche Metalband in den 80ern. Die haben so Biene-Meier-Kostüme getragen, so schwarz-gelb gestreift. Egal, aber die Metal-Szene verzeiht, holt. Du kannst auch sagen, ich fände Metal scheiße und dann irgendwann zurückkommen und die sagen, gut, dass du wieder bei uns bist. Du wirst dann nicht so, im Gegensatz zu vielen anderen, die nicht verzeihen können. Bei Metal, da sind die Leute noch...
Metal Ehrlich. Geht um Inklusion, bei Rap, bei Hip-Hop, da geht's immer um Distinktion, da geht's immer um, wer ist geiler, wer ist nicht geiler. Metal ist eine riesen Community und deswegen liebe ich einfach auch diese Rubrik, die ist wirklich auch
mit meiner Rubrik. Dankeschön, Jan, das kommt von Herzen. Selten ein ehrlicheres Gesicht
gesehen. Jetzt kann man vor allem so Medienwissenschaftler, können jetzt, wie es innerhalb von wenigen Monaten gelang, den zynischen Metal-Hasser auf die Seite zu schlagen, weil er merkte, dass das irgendwie, weil die Zahlen aus Los Angeles gut waren. Immer wenn Metal am Mittwoch gespielt wurde, da gingen die Einschaltquoten bei Spotify hoch und irgendwann ist auch Böhmermann umgekippt, der alte Quotenlurch. Nee.
So, ich würde mal sagen, das war schon unsere kleine
Metal-Sendung. Nee, das war's noch nicht. Ich wollte mir noch ein paar Tipps abholen, weil ich jetzt in Paris, ich will jetzt hier ein bisschen rumlaufen.
Okay, in Louvre, dann Eiffelturm, dann Crepe essen irgendwo an der Champs-Élysées und dann noch
Ja, und ich möchte einen Song auf die Liste tun. Ich möchte von Jochen Distelmeier, der größte französische Liedermacher, weil ich so ein bisschen so rieche wie Jochen Distelmeier. Ich muss leider immer, Jochen Distelmeier ist für mich immer verbunden mit so einem starken Schweißgeruch, weil ich bei Bremen 4, als ich ihn einmal persönlich getroffen habe, hat er so wahnsinnig geschwitzt und hat so gerochen, wie ich jetzt gerade rieche, nach so einer siebenstündigen Busfahrt.
Ist auch gemein, wenn man sowas sieht, aber ich stand ein einziges Mal neben Blixer Bargeld, dem Sänger der Einstürzenden Neubauten, und der hatte so ein schwarzes Jackett an und hatte die beiden Schultern voll mit Schuppen. Und ich musste die ganze Zeit auf die Schuppen gucken. Und das ist natürlich jetzt total, dass da, also ich meine, auch du hast schon mal einen Popel an der Nase gehabt und irgendwo gestanden.
Wir alle sind unfehlbar.
Und auch ich habe schon mal Schuppen gehabt. Aber ich erinnere mich immer, wenn ich jetzt.
Nee, du hast noch nie Schuppen gehabt.
Ich habe auch nie Schuppen gehabt, nee. Aber immer, wenn ich jetzt einschätze, Neubauten oder so, und ich weiß auch gar nicht wieso, muss ich dran denken, an die Schuppen von diesem damals, also ich stand nur neben dem, wir haben nicht mal miteinander geredet, sehr schlecht gesaunten Herrn, der mit beschuppten Schultern. Und immer, wenn ich jetzt Neubauten höre, denke ich immer, die Schuppen, stimmt. Der Mann mit den Schuppen ist wieder da. Was natürlich auch völlig blöd ist und euch jetzt gar nichts in den Kopf pflanzen soll. Ansonsten in Paris...
Zu spät, es ist zu spät. Ich werde es nie vergessen.
Disneyland, ich will Disneyland machen.
Disneyland?
Ja.
Ich weiß nicht, muss man sich da nicht vorher irgendwie spektakulär trennen und irgendwie so in einer Beziehung Gewalt ausüben, bevor man ins Disneyland fahren darf? Ich weiß es nicht.
Nee, ne?
Nee, habe ich im Internet gelesen. Ja. Aber was ich sagen wollte, kennst du noch diese Internetseite, Höfliche Paparazzi? Das kommt damals, ich weiß gar nicht, wer steckt da noch hinter? Da wurden in den Anfangsjahren des Internets, als, das werden die Älteren noch wissen, so Ende der 90er Jahre wurden Promi-Begebenheiten, ob wahr oder unwahr, ich meine, war da nicht Max Gold auch, hat er nicht auch mitgeschrieben? Also Höfliche Paparazzi hieß die Seite, die gibt es vielleicht immer noch, wo man über Stars und Sternchen, als es noch nicht Instagram gab und man tausendmal irgendwie Leute abfotografieren konnte auf der Straße, wurden tolle Anekdoten über Stars und Sternchen gesammelt und wurden dann da freundlich, aber höfliche Paparazzi. Die Leute wurden nicht konfrontiert und die Geschichten waren auch immer toll. Und da gab es eine Geschichte, wie mal jemand im Auto neben Harald Schmidt stand und der einfach ganz genüsslich an der Ampel gepopelt hat, wie das natürlich jeder gerne macht beim an der Ampel stehen. Und das wurde einfach so schön blumig aufgeschrieben, dass ich das nie vergessen werde und auch immer, als ich dann später bei Schmidt gearbeitet habe, immer daran denken muss, eigentlich jeden Tag, immer wenn ich den gesehen habe, auch der popelt. Übrigens beim Thema Popel, Props und liebe Grüße gehen raus an Ralf Kaspers, der Mann, der seit 1995 schon beim deutschen Fernsehen ist.
Ich dachte, Popel seit 1995.
Das auch. Und Ralf Kaspers hat nämlich so eine geile, auch eine super geile, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Geschichte, die nur er erzählt. Und zwar, wenn er sich unterhält öffentlich, er redet wahnsinnig gerne übers Popeln. Und das finde ich immer, wenn man das mit Kindern hört oder sowas, macht das total Spaß. Ralf Kaspers ist ein Popelwissenschaftler, würde ich sagen. Er hat zum Beispiel rausgefunden, dass man in verschiedenen Ländern verschiedenfarbige Popel hat und dass die auch verschieden schmecken. Und Ralf Kaspers kann das ganz toll erzählen und in aller Breite, es wird mega ekelig und dafür, allein dafür muss man ihn bewundern. Den habe ich kürzlich in der Kölner Innenstadt getroffen, auch wieder höfliche Paparazzi. Er war am Handy und hat ganz doll aufs Handy geguckt und ich habe gesagt, bin natürlich wie immer nicht zu erkennen gewesen, habe gesagt, ey Ralf, und ich glaube, er stand am Maredo an diesem dunklen Gebäude vorm Kölner Hauptbahnhof und ich glaube, er hat mich gehört, er hat mich aber ignoriert, weil er mich nicht erkannt hat. Oder er hat mich ignoriert, weil er mich erkannt hat. Ich habe gesagt, ey Ralf, hallo. Er ist aber einfach weitergelaufen. Liebe Grüße an Ralf Kaspers, einer der krass, ich finde, es ist ein geiler, bei dem wundert man sich nicht, wenn er mit 80 noch im Fernsehen ist und alle ihn mögen. Der hat gelernt von Christoph und von Armin, von der Sendung mit der Maus. So, Jochen Distelmeier, zurück zu mir. Möchte ich auf die Liste tun.
Wie findest du den Song?
Sehr gut, besser als den ersten.
Ja.
Also am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, es ist ein bisschen klein-klein und sprachlich ist das ein bisschen weird, wenn er irgendwie real life singt und
die
Hater oder so.
Die Hater sind im real life ins Netz gegangen oder
ja,
so, ne?
Das fand ich irgendwie so ein bisschen,
und dann auch die Rechner schämen sich, das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil die Rechner sich dann schämen oder so, ich habe es nicht ganz verstanden.
Aber vielleicht ist das ja der Song, der ihn so ein bisschen wieder zurück zu sich führt. Ich hoffe, dass der Song so, der erste Song, den wir ja schon als mittelmäßig hier gebrandmarkt haben, der nächste ist ein bisschen besser zurück zu mir und ich hoffe, dass er so eine Rampe baut ins Album, was ja im nächsten Monat rauskommt.
Ja, wir sind aber, guck mal, bedingungslose Fans, dass wir selbst die mittelmäßigen Songs auf die Liste packen. Ja, ich kann dazu sagen, dass ich ihn bei Inas Nacht gesehen habe, da hat er noch einen ganz anderen Song von der Platte gespielt und ich fand ihn richtig gut.
Ja. Ja, und du hast ja auch, habe ich mir sagen lassen, du weißt ja auch schon mehr über die Platte. Darfst es aber nicht verraten.
Das darf ich nicht, sowas dürfte ich niemals sagen.
Aber sag mal, was mich interessieren würde, du bist ja da so ein bisschen näher drin, warum haben sich Blumfeld getrennt? Bei Deichkind weiß man ja so grob, hat man Gerüchte gehört und so, Philipp und Porky waren zu gut für die anderen und so, das weiß man. Aber warum ist es, Warum ist es bei Blumenfeld auseinandergegangen? Weißt du da was? Oder weißt du, was
das sagen? Man muss dazu sagen, dass bei Blumenfeld immer eine ständige Besetzungswechsel war. Die ersten beiden Platten wurden vom Trio eingespielt. Dann kam eine neue Vierer-Konstellation mit neuen Bassisten und neuen Keyboarder dazu. Die sind dann meiner Meinung nach in der stärksten Phase geblieben. Und dann kam irgendwie der große Bruch mit allem, bis auf den Schlagzeuger, der beständig mit Jochen Distelmeier die Band geführt hat, von Anfang an. Aber Gitarrist und Keyboarder haben sich eigentlich ständig gewechselt. Dann kam nochmal eine ganz andere Fraktion, die hat dann mit ihm die verbotene Früchte eingespielt, also bis also an Leuten. Und dann gab es jetzt nochmal wieder ein Reunion mit der, ich glaube, Leuten von der ersten Platte, also mit dem Drummer und dem damaligen Bassisten Eike Bohlen, glaube ich. Aber ich glaube einfach, schwierige Leute, ne?
Ey, aber sag mal, Jochen Distelmeier, der ist doch, wenn er so oft seine Bandmitglieder wechselt, warum nennt er sie nicht einfach weiter Blumenfeld? Ist doch scheißegal, ist doch viel einfacher als Jochen Distelmeier.
Weil die Musik vielleicht nicht mehr das ist, was sie mit Blumenfeld angefangen hat oder auch verspricht und vielleicht da auch dann doch mindestens ein zweiter dabei sein sollte, weil es ist ja schon eine Band, die gestartet ist. Ja, aber ich glaube einfach...
Meinst du, dass sich irgendeiner beschweren würde von den Alten, ey Jochen, hör auf, dich Blumenfeld zu nennen, nee, weil wer soll sich beschweren?
Wird sich keiner beschweren.
Nee,
er nennt sich zwischendurch auch immer mal wieder. Also ich meine, er macht dann diese Reunion-Tours oder hat er gemacht, wo er dann auch alte Blumenfeld-Songs, also nur Blumenfeld, glaube ich, dann auch spielt. So, ne? Und das auch macht er ja auch. Ja, das muss
er. Weißt du, ob der noch einen anderen Job hat oder macht er wirklich nur Musik? Weil bei dem denke ich mir immer, der bringt so selten Sachen raus. Der hat so ein Output, da liegen so viele Jahre zwischen den Alben. Ist der zwischendurch, macht er halt
eine Eisdiele. Der hat eine große Crack-Küche und ist der Hauptlieferant in den Görlitzer Park. Der macht vor allem, also da wirklich, ey, es ist, ich will jetzt, okay, kann man auch nicht sagen, ohne, ich bin vorgestern durch den Görlitzer Park das erste Mal seit längerem wieder gegangen. Ey, es ist so eine krasse Szene da. Es ist so krass, ohne dass ich, man muss ja aufpassen, wie ich das erkläre, aber dass Berlin es nicht hinkriegt, diesen offiziellen Drogenpark ein bisschen entspannter zu kriegen. Es ist so krass da einfach. Und das mehr will ich jetzt gar nicht sagen, weil man würde...
Was heißt das im Sinne von...
Es ist einfach voll mit Dealern und da siehst du auch Leute einfach Crack rauchen, Alter. Und es ist mitten in Kreuzberg, dieser Park. Und ich weiß, es klingt immer so spießig, aber selbst die Anwohner und selbst die super Hippies und selbst die Leute, da leben ja wirklich die tolerantesten Menschen in Kreuzberg. Ich habe lange direkt in der Wiener Straße gegenüber von diesem Park gewohnt und es ist kein Witz. Ich bin weggezogen, wir sind damals weggezogen. Das muss 2012 gewesen sein. Habe ich damals hier auch in der Sendung erzählt, da haben wir gerade angefangen mit Sanft und Sorgfältig, weil ein Junkie, einem Dealer, von dem er was haben wollte, nichts gekriegt hat, ein Messer in den Oberschenkel gehackt hat und zwar die Hauptschlagader getroffen hat und der ist dann verblutet und zwar hinter dem Kinderzirkus Kabawazzi, der da ist. Und dann kam ich gerade, das klingt jetzt so traurig, aber...
Hinterm Kinderzirkus Kabawazzi
ist die Leiche gefunden worden von dem Dealer. Und ich kam nach Hause vom Konzert um 3 Uhr nachts, hatte irgendwie gerade Tour vorbei. Und dann stehen auf einmal gegenüber von meiner Haustür, wo ich genau gewohnt habe, gegenüber von dem Kinderzirkus, sind auf einmal Profiler und Scheinwerfer aufgebaut und Menschen in diesen weißen Anzügen. Und ich habe gewusst, es ist leider der Zeitpunkt, diesen Stadtteil zu verlassen, weil ich das auch zu krass fand. Und dann habe ich Sven Regner von Element of Crime getroffen, mit meiner Tochter auf den Arm und der guckt mich an, morgens irgendwie, wir treffen uns wirklich alle 8 Jahre mal, aber da treffe ich ihn dann zufällig und er guckt mich an mit meinem Kind und sagt zu mir, was machst du denn hier noch mit deinem Kind? Du musst hier raus aus Kreuzberg, ja? Zieh woanders hin. So schlecht gelaunt, wie der dann so manchmal ist, war auch ein sehr, also du musst hier wegziehen, so. Und dabei ist ja Kreuzberg cool und als junger Mensch willst du da leben und auch eigentlich kannst du deine Kinder großziehen, machen viele Leute, aber der Park ist echt so krass, finde ich. Vielleicht bin ich jetzt auch total der fiese Spießer geworden, aber wenn du da durchgehst, denkst du wirklich, Alter, das hier geht alles und auch gar nichts mehr.
Ich versuche ja hier die Konstante in unserem Podcast zu sein. Der Typ, der dich immer wieder zurück auf den Boden holt, wenn du mal wieder zu erfolgreich wirst.
Ja, ne? Genau.
Aber mal ganz ehrlich, hätte ich dir das vor 10 Jahren gesagt, dass du eines Tages hier gentrifizierst, Olli Schulz, im Görlitzer Park sind wir zu viele Drogendealer. Das ist der Grund, warum man da hinzieht in die Gegend. Du bist der Typ, den ich kenne, ich kann mich gar nicht anders vorstellen. Jetzt bist du so ein Eigentumswohnungstyp oder was?
Nee, ich hab keine Eigentumswohnung. Jeder weiß, ich wohne zur Miete, Mann. Ich habe
Mach die Dealer da weg. Olli will bauen. Nee, hier sollen wir in den Kindercafé hin.
Fakt ist, dass ich in einem uncoolen Viertel wohne, wo die Miete günstiger ist als jede Wohnung, die ich jetzt in Kreuzberg kriegen würde.
Mach das Kreuzberg nicht kaputt. Kreuzberg bleiben.
Ich liebe Kreuzberg. Meine ganzen Platten entstehen in Kreuzberg. Da sitzen meine ganzen Leute. Da hänge ich immer noch viel rum. Ich
Kreuzberg soll auch in den nächsten 10 Jahren der Stadtteil in Berlin sein, wo die ganzen Universal-Typen mit ihren Harley-Davidson in den Lastenaufzügen ihre Motorräder in die Wohnung fahren können. Das ist für mich Kreuzberg.
Ich war beim Streichelzoo 2012 mit meiner Tochter im Kinderwagen. Hab sie rausgenommen, um die Ziege zu
streicheln und den, und den Schafen den mitzunehmen. Nicht. Und dann gehe ich wieder dahin, wo ich den Wagen abgestellt habe, ist der Kinderwagen weg. Wir hatten jetzt noch nicht mal einen Boogaloo oder wie das Ding da heißt, sondern wir hatten einen ganz normalen
Waterloo.
Und sehe zwei Typen mit dem Kinderwagen, die den gerade, und das ist auch eine wahre Geschichte, in die andere Seite Straße, wie heißt nochmal die anderen, nicht die Wiener, sondern die, es ist die Görlitzer Straße doch, ne? Hm. Da, den Wagen gerade, den Kinderwagen, gerade in so ein VW-Bus tun, ist kein Witz. Ich so, ey, das ist mein Kinderwagen. Und der eine sagt so, ich dachte, der gehört keinem mehr hier. Und ich so, bist du bescheuert oder was? Also, das ist eine wahre Geschichte. Was jetzt auch so klingt wie so ein Spießer, der sich darüber lustig macht, das aber es ist auch freaky gewesen. Und dann habe ich einmal, das ist auch eine wahre Geschichte, bin ich morgens mit dem Hund, ich hatte damals von meinem Nachbarn öfter mal, der hat einen Husky gehabt, den Hund, und dann laufe ich durch den Park und auf einmal ist da so eine Staffette an Bullen, Polizisten, die gerade den Görlitzer Park, die Wiesen ablaufen und einer so, Olli Schulz, und ich so, moin, er so, was machst du denn hier? Er so, wir suchen Finger. Ich so, alles klar.
Wie? Weil einer Finger verloren
hat? Ja, dann ist wurde tatsächlich, da wurde ein Finger abgetrennt bei einer Messerstecherei und der Finger wurde irgendwie vermisst. Natürlich, also die meisten vermissen dann ihren Finger.
Kurze, noch eine ganz kurze historische Abhandlung. Mhm. Ganz am Ende, du kannst gerne schon mal die Abspannmusik abfahren, weil es dauert nicht lang. Weil viele Leute geschrieben haben, dass wir tatsächlich jetzt 10 Jahre on the air sind. Und kannst du dich daran noch erinnern, dass das Ganze angefangen hat, dass wir nur zusammen sind eigentlich, weil Joko und Klaas nie Zeit hatten für die Radio 1-Sendung, dass unsere ersten Sendungen gar nicht sanft und sorgfältig oder fest und flauschig hießen, sondern Joko und Klaas mit Olli und Jan.
Das waren unsere allerersten Sendungen.
Und unsere erste Sendung überhaupt ever zusammen war tatsächlich beim Parkfest von Radio 1 im Gleisdreieck, weil damals hatten Klaas und ich eine Sendung und Joko und du. Und dann konnten die beiden aber nicht, weil die irgendwie Fernsehstars waren. Und dann haben die gesagt, okay, aber aus jeder Sendung soll einer kommen. Und dann haben wir uns zu zweit dahingesetzt und da haben wir uns erst so richtig kennengelernt eigentlich.
Nein, wir haben uns 2010 kennengelernt bei der Sendung, wo du bei mir Gast warst.
Ja, das weiß ich.
Ich frage mich aber, was haben wir eigentlich in den 2 Jahren gemacht zwischen uns? Kennenlernen und bis zu unserer ersten Sendung. Hatten wir da viel Kontakt?
Wir haben viel SMS hin und her geschrieben. Du hast mich oft in Hotels irgendwie empfangen, in so ganz weirden Städten und so. Und dann ist daraus was Festeres geworden, glaube ich. Wie immer.
Wie das so halt ist, ne?
Ja.
Und jetzt mit allen Höhen und Tiefen feiern wir tatsächlich 10-Jähriges.
Ja, genau. Wir sagen erstmal Dankeschön für diese Woche. Sorry, wenn es ein bisschen chaotischer war. Ich muss jetzt überlegen, an welche Peergruppe ich mich in meinem Team ranwanze. Soll ich zu den Autorinnen und Autoren gehen? Eher nicht, mit denen habe ich viel zu tun. So. Mit den Journalistinnen und Journalisten eben auch. Vielleicht eher...
Häng dich an den Musiker, das sind die Besten.
Ich weiß, bei denen verspricht es am meisten Spaß zu machen, aber da kann es auch mal schnell außer Kontrolle geraten. Das habe ich auch schon erfahren bei denen. Da holt dann irgendwie Radek mit einer Bratschaft einen Slivovitz raus, so einen selbstgebrannten Pflaumenschnaps oder sowas. Und dann wache ich irgendwo, keine Ahnung.
Wenn sie dir Drogen anbieten, nie ablehnen, sonst bist du ein Spießer.
Okay, gut zu wissen. Vielen Dank für den Tipp, Olli. Wenn ich nicht zurückkommen sollte bis nächsten Sonntag, dann lass nicht nach mir suchen, dann frag Joko, ob er Lust hat, die Sendung mit dir zu machen.
Alles klar. Habt eine schöne Zeit, Jan. Grüß bitte alle von mir. Und euch da draußen auch eine schöne Restwoche. Danke fürs Zuhören. Das war die Boomer Crunch-Ausgabe für diese Woche. Tschüss.